Einen schönen guten Abend. Ich würde gern zu Anfang beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Mein Gott und Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen können, dass wir hier vor Ort unseren kleinen Tempel aufbauen konnten, in dem wir dir dienen dürfen, in dem wir Gottesdienste feiern dürfen, in dem wir dich anbeten dürfen. Aber ich danke dir, dass wir nicht daran gebunden sind, sondern dass wir überall, wo wir sind, die Verbindung zu dir haben, überall mit dir reden dürfen, von dir leben und Kraft schöpfen dürfen und in der Beziehung mit dir leben dürfen. Ich bitte dich für den heutigen Abend, dass du uns zeigst, was für ein Privileg das ist und dass wir aus deinem Wort etwas lernen, dass wir aus deinem Wort verstehen, mehr und mehr, wie du bist, wer du bist und dass wir dadurch gestärkt werden für unseren Alltag und überwältigt werden in unserer Anbetung zu dir, dass wir noch mehr sehen, wie groß du bist und davon erfüllt werden. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du die Gebete erhörst, die wir sprechen und diesen ganzen Abend segnest. Amen. Wir gehen heute weiter in 2. Mose und sind jetzt bei dem 25. Kapitel angekommen. Und mein Papa hat ja das letzte Mal schon gut darüber gesprochen, was jetzt die Situation davor ist, wie es aussieht. Gott hat seinen Bund mit seinem Volk geschlossen und er hat beschrieben, was die Bedingungen sind, was seine Forschungen sind, was seine wie er sich das für das Volk vorstellt, wie er das möchte und geht jetzt viel weiter in die Details. Dieser Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat, dieser Bund soll sichtbar werden in allem, was das Volk betrifft. Das soll sichtbar werden in dem, wie sie leben, was sie tun und was sie nicht tun und unter anderem auch darin, wie ihr Heiligtum aussehen soll. Und jetzt beginnen die Kapitel und die Betonung liegt auf die Kapitel, denn es wird ein sehr langer, werden sehr viele Abschnitte sein, wo Gott ganz genau beschreibt, wie dieses Heiligtum aussehen soll. Nun ist es so, dass alles, was wir hier in diesem Alten Testament finden, dass das eine Bedeutung für uns hat und wir daraus etwas für uns ableiten können, wo wir noch mehr verstehen können, was Gott damit sagen möchte, wo wir ein Spiegelbild davon von Gott sehen. Und viele Dinge, die wir hier lesen, oder jetzt schließlich rede ich von mir, die ich dort lese, da weiß ich nicht genau, was möchte Gott damit ausdrücken? Was ist das Symbol, das dahinter steckt? Wieso möchte er gerade dieses Material gebrauchen? Wieso möchte er, dass es genau so aussieht? Wieso möchte er, dass es genau dort steht? Glücklicherweise bekommen wir nächsten Monat Besuch von Johannes Vogel, der mit uns eben so einen Gang durch das Heiligtum Gottes, durch die Stiftshütte machen möchte und eine ganze Woche über vom 16. bis zum 20. Februar genau diese Stiftshütte angucken möchte, über die wir jetzt die nächsten Wochen auch lesen und nachdenken werden und viel, viel mehr verstanden, versteht und weiß, als ich es tue. Und deswegen sage ich nur jetzt schon, heute werden wir das gesamte 25. Kapitel lesen, aber ich werde gar nicht so viel auf die Details eingehen, warum etwas woraus besteht. Zum einen, weil ich viele Dinge gar nicht weiß und weil Johannes Vogel, der jetzt schon demnächst bald zu uns kommt, das viel mehr in den Details kennt und auch viel besser erklären kann. Und daher werden wir heute einen kleineren Abschnitt haben, wo wir den Bibeltext betrachten und dafür einen größeren Abschnitt, wo wir dann gemeinsam beten, wo wir dann Gemeinschaft haben im Gebet. Nur so viel gleich zu Anfang, dass man sich darauf einstellen kann und dann nicht denkt, oh, warum ist das jetzt so schnell vorbei? Genau, die Grundsituation vor dem 25. Kapitel habe ich gerade beschrieben. Gott hat seinen Bund mit seinem Volk geschlossen und Mose geht jetzt auf den Berg Sinai, wird dort von Gott gerufen, um von ihm genaue Anweisungen zu bekommen. Er geht in den Nebel hinein, in die Wolken hinein, das Volk sieht ihn einfach nur weggehen und er bleibt dort für 40 Tage und 40 Nächte. Er bleibt dort über einen Monat weg. Das Volk weiß gar nicht, wann kommt er jetzt wieder, was ist jetzt los, oder macht sich wahrscheinlich Sorgen. Wenn wir jetzt natürlich die nächsten Kapitel lesen, dann wissen wir, warum er so lange da sein musste. Denn das war, Gott gibt einem so detaillierten und genauen Plan, dass das wirklich Zeit braucht, sich das alles aufzuschreiben. Und Gott hat sich wirklich viel Zeit genommen, Mose genau zu beschreiben, was seine Vorstellungen sind. Ich lese einfach das 25. Kapitel und dann immer nach ein paar Versen werde ich vielleicht kurz darüber sprechen, was meine Gedanken dabei sind, was mir aufgefallen ist oder vielleicht auch ein Bild zeigen zu dem, worüber dort gesprochen wurde, dass man sich das besser bildhaft vorstellen kann. Ich glaube, der Text in der Präsentation ist ehrlich gesagt ein bisschen klein. Insofern ist es umso besser, wenn ihr das in euren eigenen Bibeln lest und dann direkt vor Augen und in der Hand habt. Ich lese erstmal die Verse 1 bis 9. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen, und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe für mich annehmen. Das sind aber die Gaben, die ihr von ihnen nehmen sollt: Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin, weißes Leinen und Ziegenhaar, rötliche Widderfelle, Seekuhfelle und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Spezerei für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Ephod und für das Brustschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild all ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Gott möchte hier mitten in der Wüste, fern von jeglicher Zivilisation, etwas aufbauen oder etwas bauen lassen von seinem Volk, welches ihnen helfen soll, zu verstehen, wie herrlich Gott ist. Und dementsprechend sind die ganzen Materialien, die er von seinem Volk haben möchte. Er möchte, dass das ganze Volk freiwillig gibt. Und sie geben ihm dann auch, und zwar Gold und Silber und all möglichen wertvolle Metalle, wertvolle Steine, wertvolle Felle. Und zwar freiwillig. Freiwillig, weil sie so erfüllt sind von dem, was Gott für sie getan hat. Das wird auch noch betont, dass sie das wirklich freiwillig tun. Und später sieht man auch, mit was für einer Freiwilligkeit sie das tun. Sie tun das so gerne, dass irgendwann Mose und Aaron ihnen sagen müssen: Hört auf, wir haben schon genug, das reicht jetzt, wir haben genug Materialien, um die Stiftshütte und alle Geräte zu bauen. Das Volk ist so sehr erfüllt davon. Und Gott möchte das auch genauso haben. Gott möchte, dass seine Volk, seine Kinder ihm freiwillig vom Herzen getrieben geben. Nicht, weil sie es müssen, nicht, weil die anderen dann komisch gucken, wenn man es nicht tut, sondern von Herzen getrieben. Gott liebt freiwillige Gaben. Gott liebt es, wenn jemand etwas von sich ausgibt. Gott geht es nicht um die Menge. Gott geht es nicht darum, dass man ein bestimmtes Soll erfüllt, sondern dass man etwas tut, weil man es von Herzen tut, weil man es aus Liebe tut. Das sehen wir ja auch in der Geschichte, in der Jesus eine arme Frau beobachtet, wie sie eine Gabe in den Opferkasten gibt, welches nur ein paar Pfennige sind. Und ein anderer reicher Mann, der gibt etwas, was für uns vielleicht ein Monatslohn wäre oder noch mehr, etwas, was uns schmerzen würde, aber ihn schmerzt es kein bisschen, weil es, bis er wieder zu Hause angekommen ist, hat er das schon wieder verdient. Ich weiß nicht. Es tut ihm nicht weh, es ist ihm nichts wert. Jesus sieht es, dass diese Frau etwas von Herzen gibt und das ist es ihm wert. Das ist es, was ihm wertvoll ist. Das kann für uns auch ein Beispiel sein, ein Zeugnis sein. Wenn Gott sein Reich bauen möchte, ich übertrage das jetzt darauf, dass Gott sein Reich auf dieser Welt bauen möchte, dann möchte er, dass wir Teil dieses Reiches werden. Er möchte, dass wir uns beteiligen. Er möchte, dass wir unsere Gaben geben. Unsere Gaben, die wir übrigens selbst bekommen haben. Wenn wir darüber nachdenken, wo dieses Volk diese ganzen Materialien her hat, die haben jetzt nicht unterwegs angefangen, Gold zu schürfen. Die haben nicht unterwegs Seekühe erlegt in der Wüste. Das wäre, ich glaube, das wäre dann ein Wunder, das wir dann auch in der Bibel lesen könnten. Die wertvollen Steine, all das haben sie aus Ägypten mitgenommen. Da weiß ich jetzt nicht genau oder weiß man nicht genau, ob sie das genommen haben, ob sie das von Anfang an hatten, ob das ägyptische Volk ihm das mitgegeben hat, nur im Sinne von, verschwindet endlich von hier, denn jetzt, wo ihr hier seid, da gibt es nur diese ganzen Plagen, es kommen die Frösche und die Heuschrecken. Auf jeden Fall hatte das Volk diese Gaben. Gott hat dafür gesorgt, dass das Volk genau diese Materialien, die er brauchte für die Stiftshütte, dabei hatte. Gott hat von ihnen nicht etwas verlangt, was sie nicht dabei hatten. Andersrum hat er aber dafür gesorgt, dass sie das hatten, was sie brauchten. So hat er dann auch für uns im ganz persönlichen Leben dafür gesorgt, dass wir diese Gaben haben, die wir gebrauchen sollen. Gott möchte von uns, dass wir unsere Gaben einsetzen und dort dann auch nicht irgendwie das, wofür wir gerade noch Zeit haben, was vorüber ist, sondern einerseits freiwillig, aber andererseits auch etwas, was wertvoll ist. Gott möchte, dass wir etwas gut tun. Wenn wir uns für ihn einsetzen, dann sollen wir es mit bestem Willen tun, mit bestem Gewissen, mit bester Kraft. Es ist nicht etwas, keine Ahnung, etwas dahingeschmiertes, etwas so, ja, was halt, wie gesagt, was halt übrig ist, sondern das Beste. Genau, noch ein Punkt hier zu den Seekuhfällen. Das ist etwas, was mir dann beim Lesen aufgefallen ist oder beziehungsweise wo mir eine Frage aufgekommen ist, wo ich mich dann auch gefragt habe, wo haben die das denn her? Ist das denn jetzt so ein Material, welches in Ägypten so üblich ist? Oder wieso sind das jetzt hier Seekuhfälle? Das kommt mir jetzt ein wenig merkwürdig vor. In einer anderen Übersetzung ist auch von Taschaschfällen die Rede oder vielleicht ist in eurer Bibelübersetzung auch von Dachsfällen die Rede. Ich habe ehrlich gesagt nicht gefunden, wie entweder die eine Übersetzung oder die andere Übersetzung zustande kommt. Auf jeden Fall waren es seltene Fälle, wertvolle Fälle und vielleicht kann auch jemand von euch was dazu sagen oder spätestens dann Johannes Vogel kann genauer dazu Informationen geben. Auf jeden Fall sind das Dinge, die man normalerweise nicht unbedingt mitnehmen würde, wenn man aus einem Land flieht und durch die Wüste muss. Und dennoch waren sie da. Gott hat dafür gesorgt, dass diese Materialien für sein Heiligtum, für seine Stiftshütte da sind. Dann lesen wir weiter in Vers 8 nochmal. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Wohnung Mitte wohne. Und jetzt versteht man auch, warum es Gott so wichtig ist, genau zu beschreiben, wie das, also das werden wir gleich nochmal lesen und das werden wir die nächsten Wochen noch viel genauer hören, warum es Gott so wichtig ist, ins kleinste Detail zu beschreiben, wie die Stiftshütte aussieht. Denn das kann ich sofort von mir aus auch darauf übertragen. Wenn ich darüber nachdenke, wie meine Wohnung aussehen soll oder am besten noch irgendwann mein Haus, dann kann ich auch ins kleinste Detail das beschreiben, noch bevor es überhaupt da ist. Noch bevor ich überhaupt weiß, gibt es überhaupt so ein Grundstück für mich? Keine Ahnung. In meinem Kopf habe ich schon einen genauen Plan, wie dieses Haus aussehen soll. Es ist nur natürlich, dass da, wo ich wohnen möchte, dass es mir wichtig ist. Und dass es mir auch wichtig ist, gewisse Dinge zu betonen. Und so können wir dann auch daraus, wie die Stiftshütte aufgebaut ist, erkennen, wie Gott ist. Daraus, wie jemand sein Haus baut, kann man erkennen, wie er selbst ist. Baut er sich eine große, fette Garage vor das Haus, dann können wir schon darauf schließen, okay, das ist wahrscheinlich ein Mensch, der sehr viel Wert auf Autos legt. Ist das ein Mensch, der einen Pool hinten hat ausgebaut, dann ist das jemand, der wahrscheinlich viel Wert auf Spaß im Sommer legt und wahrscheinlich auch noch etwas mehr Geld hat. Ist das jemand, der ein großes Wohnzimmer hat, dann ist das jemand, dem es wichtig ist, Gäste einzuladen, dem es wichtig ist, Platz zu haben für Menschen, Besuch zu haben. Ist es jemand, der mehrere Schlafzimmer hat, dann ist es entweder ihm wichtig, eine große Familie zu haben oder Gäste auch über Nacht behalten zu können. Man würde nicht etwas in sein Haus bauen, was man nicht möchte. Und so können wir dann auch in dem, was wir aus der Stiftshütte lesen, wie die kleinsten Details aufgebaut sind, verstehen, was Gott wichtig ist. Manchmal müssen wir ein bisschen vielleicht um die Ecke denken, vielleicht verstehen wir es auch nicht sofort, meistens wahrscheinlich, aber wie gesagt, auch hier den Hinweis, ich freue mich auf diese Woche mit Johannes Vogel, wo dann all diese kleinen Details auf einmal Leben bekommen, weil wir dann mehr und mehr verstehen, was dahinter steckt, was Gott damit meinte. Die Stiftshütte ist ein Spiegelbild Gottes und daher ist es Gott auch nicht egal, wie die Stiftshütte aussieht, wie die Geräte aussehen. Und genau deswegen sagt er auch im Vers 9, genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild all ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Gott gibt Mose einen genauen Plan und er möchte, dass sich das Volk genau daran hält. Es ist ihm nicht nur egal, wie es aussieht, sondern es ist ihm auch nicht egal, ob es dann am Ende auch so wird. Im Laufe des Bauprozesses muss man sich meistens von einer Anfangsidee Stück für Stück verabschieden. Dann kommen Kompromisse, dann merkt man irgendwann, okay, da ist nicht mehr genügend Geld für die oder die Idee oder, weiß nicht, dann hat man sich irgendwo verrechnet. Bei Gott kann man sich sicher sein, dass auf jeden Fall alles ausreichen wird und dass es auch durchdacht ist. Selber später lesen wir auch in der Bibel, sagt Gott, wenn ihr einen Turm bauen wollt, dann rechnet vorher aus, ob ihr überhaupt genug Materialien oder Geld habt, um diesen Turm fertigzustellen. Denn wenn ihr einen Turm anfängt und am Ende werdet ihr nicht fertig, dann ist das ziemlich peinlich. Dann wäre es besser, ihr hättet gar nicht erst angefangen. Wenn Gott einen Plan macht, dann ist es auch möglich. Dann wird er auch dafür sorgen, dass es genauso vollbracht wird. Was können wir dafür unser eigenes Leben mitnehmen? Wir werden ja nicht diese Stiftshütte jetzt genauso hier nach aufbauen und in uns oder bei uns in der Gemeinde den Garten stellen und dann sagen, so, wir sind Gott gehorsam gewesen. Wo möchte er, dass wir genauso nach seinem Vorbild handeln, nach dem, wie er das beschrieben hat? In einer anderen Übersetzung heißt es auch nach dem Muster, das er gegeben hat. Vielleicht, bei meiner Mama kenne ich das so, sie kopiert sich vielleicht oder sucht auf Pinterest irgendwelche Strickmuster, schickt mir die dann, damit ich die ausdrucke, damit sie genau nach diesem Muster das dann stricken oder sticken kann, damit es dann am Ende so aussieht. Und man muss sich an das Vorbild halten. Wenn man an etwas abweicht, dann funktioniert das dann nicht mehr. Wenn man während des Bauens einfach sagt, okay, ich mache da einen halben Meter länger, dann kann es sein, dass die Materialien, die man bestellt hat, auf einmal nicht mehr funktionieren, dass die Stützen und Träger nicht mehr funktionieren. Gott möchte, dass wir uns genau an den Plan halten und das möchte er auch für unser Leben. Er möchte, dass wir ganz nah an dem bleiben, was er uns sagt, nach seinem Vorbild, nachdem wie er uns das Leben vorgelebt hat und nachdem wie er uns das Leben beschrieben hat in seinem Wort, in der Bibel. Wir haben seinen Bauplan, manchmal ins kleinste Detail beschrieben, manchmal ein bisschen offen gelassen, aber wir haben das, woran wir uns halten können und wo wir nah dranbleiben sollen. Wie die Weinrebe nah am Weinstock bleibt, so sollen wir nah an ihm bleiben, so sollen wir es machen. Genauso wie er es sagt, ganz nah bei ihm. Dann wird das Leben gelingen, dann werden wir Segen erfahren. Und so wird auch das Volk Israel Segen erfahren, wenn sie es genauso tun, wie Gott es beschreibt, wie Gott es hier Mose beschreibt. Und wie er es beschreibt, das will ich jetzt gleich weiterlesen. Als nächstes ist, glaube ich, ein Bild da zu sehen. Das ist nur das, was eben als Ephod beschrieben wurde, falls ihr euch gefragt habt, was mit dem Ephod gemeint ist. Das ist eben das Priestergewand und dabei dann auch nochmal die Brustplatte, auf der dann 12 Steine sitzen. Und es ist ganz interessant zu lesen, jeder einzelne Stein hat eine eigene Bedeutung. Früher, als ich klein war, habe ich dann mir einmal die Mühe gemacht und rausgeschrieben, welche Edelsteine haben mich sehr fasziniert, welche Edelsteine das sind, wie die aussehen und so weiter. Habe ich dann die fette Konkordanz von Papa rausgesucht und dann geguckt, welche Farbe hat welcher Stein. Das hat mich irgendwie so angezogen und Gott hat sich bei jedem Stein etwas gedacht. Er hat sich das ganz genau überlegt, wie sollen die Kleidung aussehen. Aber das werden wir alles nochmal in den nächsten Wochen lesen. Da will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ich finde es faszinierend, dass Gott da bis ins kleinste Detail eine Symbolik hintergedacht hat. Ich lese weiter ab Vers 10. Dort beschreibt er, wie die Bundeslade auszusehen hat. Und sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen. 2,5 Ellen soll ihre Länge sein, 1,5 Ellen ihre Breite und 1,5 Ellen ihre Höhe. Die sollst du mit reinem Gold überziehen, inwendig und auswendig sollst du sie überziehen. Und mache ringsum einen goldenen Kranz daran. Du sollst auch 4 goldene Ringe für sie gießen und sie an ihre 4 Ecken setzen. Und zwar so, dass 2 Ringe auf der einen Seite und 2 Ringe auf der anderen Seite sind. Und stelle Tragstangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold. Und stecke die Tragstangen in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie damit tragen kann. Die Tragstangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und nicht daraus entfernt werden. Und du sollst das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade legen. Ja, das ist ein Zungenbrecher hier manchmal. Einmal mit dem Zeugnis sind dann die Steintafeln gemeint, mit den Geboten, die dort reingelegt werden sollen, welche dann Mose noch bekommt. Und ich finde, hier habe ich mir einmal die Mühe gemacht, sage ich mal, okay, vielleicht ist man auch ein bisschen, ich nenne es mal geschädigt, weil man schon so viele Bilder der Bundeslade gesehen hat, aber mich einfach danach zu halten, wie es hier beschrieben wird und nachzuzeichnen. Und tatsächlich sieht die Bundeslade dann am Ende so aus, wie man sie sich meistens vorstellt, eben weil sie genauso und detailliert beschrieben wird. Eben dieser Kasten mit den Ringen und dem Kranz drumherum. Und dann ab Vers 17, und du sollst auch einen Sühnedeckel aus reinem Gold anfertigen. 2,5 Ellen soll seine Länge und 1,5 Ellen soll seine Breite sein. Und du sollst 2 Cherubim, das sind die Engel, die zu Gottes Throne stehen, die sollst du aus Gold anfertigen. In getriebener Arbeit sollst du sie machen an beiden Enden des Sühnedeckels, so dass du einen Cherubim am einen Ende machst und den anderen Cherub am anderen Ende. Aus einem Stück mit dem Sühnedeckel sollt ihr die Cherubim machen an den beiden Enden. Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, sodass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen. Und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein. Die Angesichter der Cherubim sollen auf dem Sühnedeckel sehen. Und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab, zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich für die Kinder Israels befehlen will. Da ist jetzt auch nochmal ein Bild zu sehen, genau so stellt man sich das eben vor, eben die Tragstangen durch diese Ringe an den Seiten und dann diese beiden Engel, die dann an den beiden Seiten oben auf dem Deckel stehen, mit den Flügeln zueinander gerichtet, sodass die Flügel sich berühren und dabei gleichzeitig auf diesen Deckel sehen. Und dieser Deckel, dieser Ort zwischen, dieser Raum zwischen den Engeln, das ist für diese gesamte Zeit der Reise des Volkes Israels durch die Wüste, ist der Thron Gottes. Dort thront Gott, dort sitzt oder steht Gott, von dort spricht Gott zu Mose. Dort ist der Ort, wo das Blut hingespritzt werden soll, wenn das Sühneopfer getan wird. Dort geschieht die Vergebung, dort wird die ganze Schuld abgeladen. Dort ist der Ort, wo Gott thront und wohnt. Das ist das Heiligtum des Heiligtums des Heiligtums. Dort, das ist das Zentrum der Stiftshütte. Dort schauen die Engel hin und das ist ein Beispiel dafür, wie Gott ist. Es ist Gott auch wichtig, hier zu sagen, dass das aus einem Stück sein soll. Der gesamte Deckel, die Engel, sollen aus einem Stück gegossen werden, aus getriebener Arbeit. Das bedeutet eben gegossen, nicht irgendwie zusammengesteckt oder so. Das soll ein Stück sein, das soll echt sein. Das soll nicht irgendwie mit versteckten Befestigungen oder Hohlräumen ausgestattet sein, sodass es leichter ist. Nein, es ist so, wie es ist, so ist es echt. Echtes Gold, Vollgold, der Kasten selbst, das ist Holz verkleidet mit Gold, aber der Deckel mit den Engeln, das ist echtes, wertvolles, schweres Gold. Ich weiß nicht, wie sehr die Priester darunter leiden mussten, andauernd diese Bundeslade tragen zu müssen. Vielleicht hat es sie daran erinnert, wie schwer das auf den Schultern drückt. Und vielleicht ist es ein Sinnbild dafür, wie schwer die Sünde auf uns drückt, die ja darauf abgeladen wird. Ich weiß es nicht, das ist jetzt etwas Spekulation, aber das ist so der Kern, wo Gott wirklich viel Wert drauf legt. Das soll aus echtem Gold sein und unverfälscht und wunderschön. Ich lese weiter ab Vers 23. wo er den, das nächste, ich nenne es mal Möbelstück, in der Stiftshütte beschreibt. Du sollst auch einen Tisch aus Akazienholz herstellen. Zwei Ellen soll seine Länge sein und eine Elle seine Breite und anderthalb Ellen seine Höhe. Und du sollst ihn überziehen mit reinem Gold und ihn ringsum mit einem goldenen Kranz versehen. Auch eine Leiste sollst du ringsum an ihm anbringen, eine Handbreit hoch und an seiner Leiste ringsum wieder einen goldenen Kranz befestigen. Und du sollst für ihn vier goldene Ringe machen, die du an den vier Ecken seiner vier Füße anbringen sollst. Dicht unter ihrer Leiste sollen die Ringe sein, zur Aufnahme der Tragstangen, damit man den Tisch tragen kann. Und du sollst die Tragstangen aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen, mit ihnen soll der Tisch getragen werden. Du sollst auch seine Schüsseln machen, seine Schalen, seine Kannen und seine Opferschalen, mit denen man die Trankopfer ausgießt, aus reinem Gold sollst du sie machen und du sollst allezeit Schaubrote auf dem Tisch legen von meinem Angesicht. Hier wird eben nochmal beschrieben, wie dieser Tisch aufgebaut sein soll. Ziemlich ähnlich wie die Bundeslade, das soll eben ein Stil sein, es passt, es gehört zueinander, aus Akazienholz gebaut, mit Gold überzogen, wunderherrlich anzusehen, praktisch zu tragen und ein Ort, wo eben jederzeit daran erinnert werden soll, dass dort die Brote liegen, die Schaubrote liegen. Niemals sollten dort die Brote fehlen, immer sollte dafür gesorgt werden, dass dort frische Schaubrote ausliegen. Und wo wir dann auch zum nächsten Werkzeug oder, ja, im Deutschen kann man Ding sagen, Ding kann man zu allem sagen, aber das klingt ja ein wenig respektlos, zu dem Leuchter kommen, der auch in der Stiftshütte stehen soll. Ab Vers 31. Du sollst auch einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen. In getriebener Arbeit soll dieser Leuchter gemacht werden. Sein Fuß und sein Schaft, seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Aus den Seiten des Leuchters sollen sechs Arme herauskommen. Drei Arme aus einer Seite des Leuchters und drei Arme aus der anderen Seite des Leuchters. An dem einen Arm sollen drei Kelche wie an Mandelblüten sein, mit je einem Knauf und einer Blüte, und drei Kelche wie Mandelblüten an dem anderen Arm, mit je einem Knauf und einer Blüte. So soll es bei den sechs Armen sein, die aus dem Leuchter herauskommen. Aber der Schaft des Leuchters soll vier Kelche wie Mandelblüten haben, mit seinen Knäufen und Blüten. Nämlich ein Knauf unter den Armen und wieder ein Knauf unter zwei Armen und noch ein Knauf unter zwei Armen, so bei den sechs Armen, die aus dem Leuchter herauskommen. Denn ihre Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein. Das Ganze soll eine getriebene Arbeit sein aus reinem Gold. Und du sollst seine sieben Lampen machen, und man soll seine Lampen aufsteigend anordnen, damit sie das, was vor ihnen liegt, erleuchten. Und ihre Lichtscheren und Löschnäpfe sollen aus reinem Gold sein. Aus einem Talent reinen Goldes soll man ihn machen mit all diesen Geräten. Und achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Hier kann man das auch nochmal ganz gut erkennen, dass eben diese drei Arme auf der einen Seite herauskommen aus dem mittleren Schaft und drei Arme auf der anderen Seite, dann jeweils noch dieser Knauf, wo die Arme herauskommen, oben dann nochmal ein Knauf unter diesen Mandelblüten, in denen die sehen aus wie Mandelblüten, in denen dann diese Lampen sitzen, und dieser Leuchter, der sollte immer leuchten. Er sollte diese Stiftshütte, welche ja an sich verschlossen ist, mit Licht erfüllen. Es war nicht besonders viel Licht, welches von diesem Leuchter kommt, aber es war eben Licht, welches auf einem Leuchter steht, welcher genauso aus der Vorstellung Gottes entstanden ist. Viele Dinge, die wir uns ja vielleicht überlegen, die wir designen, die haben wir uns selber ausgedacht. Aber wer kann behaupten, dass etwas in seiner Wohnung steht, was genau so von Gott beschrieben wurde, wie es aussehen soll. Das ist so, wie wir es hier lesen, von Gott beschrieben worden. Genauso wollte es Gott haben. Und das ist irgendwie wunderbar, dass es nicht einfach nur irgendein Leuchter ist, der irgendwie aussieht, sondern aus der Kreativität Gottes entstanden ist. Was wiederum gar nicht mehr so besonders ist, wenn man bedenkt, dass eigentlich alles aus der Kreativität Gottes entstanden ist, was wir um uns sehen, die gesamte Schöpfung, wir selbst. Wir sind ein wunderbares Werk Gottes, welcher von dem er genau wollte, dass wir genau so aussehen, mit dieser Frisur und mit diesem Gesicht. Gott hat es genauso geplant. Lasst uns mitnehmen für diese Woche und beziehungsweise für die nächsten Wochen, wenn wir nochmal weiter genauer lesen, wie die Stiftshütte aussehen soll, wie der Zaun um die Stiftshütte aussehen soll, wie das Dach der Stiftshütte aussehen soll, die Stützen, das wird dann noch so genau beschrieben, das ist wirklich sehr interessant, manchmal würde ich fast sagen, witzig, mit was für einer Detailverliebtheit Gott beschreibt, wie das auszusehen hat, was aber nur genau uns zeigen soll, wie wichtig es Gott ist. Lass uns das auf unser eigenes Leben übertragen. Gott ist es nicht egal, wie wir unser Leben leben. Er möchte, dass wir ganz nah bei ihm sind, dass wir uns an seinem Vorbild halten, dass wir, je näher wir an ihm sind, je näher wir an dem sind, wie er uns beschrieben oder wie er uns haben möchte, je näher wir uns an die Bibel halten, je näher wir in der Beziehung mit ihm sind, umso eher wissen wir, was er möchte und umso eher können wir uns nach seinem Vorbild verhalten. Lasst uns das, was uns von Gott gegeben wurde, diese Gaben freiwillig und mit fröhlichem Herzen geben. Lasst uns so viel geben, dass Gott sagen muss, das reicht jetzt. Dass er sagen kann, okay, du darfst jetzt Pause machen. Lasst uns so sehr Gott dienen wollen, dass mein Papa sagen kann, okay, unser Chor ist voll. Wir brauchen nicht mehr Leute, geht mal woanders helfen. Oder dass dann wir sagen können, okay, wir haben genug Kinderstundenmitarbeiter, ihr könnt woanders helfen. Lasst uns so sehr Gott dienen wollen, dass das ein wunderbares Zeugnis ist, dass man nicht suchen muss, sondern dass wir, dass wir freiwillig noch mehr geben, als gerade gebraucht wird. Und lass uns auch mitnehmen, dass wenn er etwas von uns möchte, dass er dann auch dafür sorgt, dass wir dazu in der Lage sind. Wenn er von dem Volk Israel möchte, dass sie jetzt Seekuhfelle benutzen für die Stiftshütte, dann sorgt er auch dafür, dass sie welche dabei haben. Wenn er möchte, dass sie wertvolle Stoffe haben, wertvolle Erze, wertvolle Steine, dann sorgt er dafür, dass sie die auch mithaben in der Wüste. Und so ist das auch für uns. Wenn er etwas von uns möchte, wenn er möchte, dass wir uns in einem bestimmten Bereich einsetzen, wenn er uns etwas aufs Herz legt, wo wir ihn dienen sollen, dann gibt er uns die Kraft dazu, dann gibt er uns die Gabe dazu, dann gibt er uns das, was wir dafür benötigen. Dann merken wir vielleicht, unser bisheriges Leben hat uns dafür vorbereitet, dass wir in diesem Moment dafür ausgestattet sind. Erlebnisse, schwierige Zeiten, die wir durchgemacht haben, sind vielleicht dafür da, dass wir in diesem Moment dieser Person helfen können, dass wir diese Person verstehen können. Lass uns Vertrauen darin haben, dass Gott uns gebrauchen möchte und dass er dann auch weiß, was er tut und was er von uns verlangt, wie viel er von uns verlangt. Und lass uns das freiwillig tun, das bringt uns viel mehr Freude und Gott viel mehr Freude. Und lasst uns dafür dankbar sein, dass wir hier, wo wir sind, Gott anbeten dürfen. Dass wir hier auch gewisse Freiheiten hatten, wie wir unsere Kirche aufbauen durften. Und dass es jetzt für uns nicht darauf ankommt, wie es im kleinsten Detail hier ausgestattet ist, sondern dass wir hier zusammenkommen, um Gott anzubeten. Das soll also auch die Überleitung sein für Viktor, dass wir jetzt uns gleich, oder dass Viktor uns dazu anleitet, dass wir Gott anbeten und dass wir ihm dafür danken, dass er sich uns offenbart, dass er sich uns noch viel persönlicher offenbart, als er schon beim Volk Israel getan hat und dass wir durch sein Wort noch ihn viel besser verstehen können als das Volk Israel, welches ihn durch diese vielen Symbole auch miterleben musste oder durfte. Lass uns das mitnehmen, was uns wichtig geworden ist in dem Text. Vielleicht sind euch ja noch ganz andere Dinge wichtig geworden. Und lass uns gemeinsam beten, nachdem Viktor uns dazu angeleitet hat. Amen.